Zwei Familien, zwei Seiten des Zürichsees. Hier die Schwarzenbachs, Verwandte des legendären Generals Wille. Dort die Manns mit dem frisch gebackenen Nobelpreisträger im Exil. Annemarie Schwarzenbach verliebt sich in Erika Mann. Ein Amour fou mit politischem Theater, Kokain, schnellen Autos und echten Zürcher Nazis.
Wir denken über eine Story nach, die unbedingt mal verfilmt werden müsste. Wir, das sind die Zürcher DrehbuchautorInnen Barbara Sommer
und Plinio Bachmann.
Filmreif.
Geschichten, die Geschichte schrieben.
Ein Podcast von Einfach Zürich. Heute, Plinio, sprechen wir über einen Stoff, der sich in Zürich in den 1930ern und Anfang 1940er Jahren ereignet hat. Aber der Stoff oder auch unsere Geschichte hat sich nicht nur in Zürich ereignet, sondern sie hat auch in München, in Berlin, in New York, in Teheran und im Engadin stattgefunden. Die Hauptfigur unserer Geschichte ist Annemarie Schwarzenbach. Annemarie Schwarzenbach ist eine hochintelligente und umwerfend gut aussehende junge Frau, die sich zwischen ihrer übermächtigen Mutter René und ihrer großen Liebe Erika Mann aufreibt. Am Anfang, glaube ich, steht erstmal die Frage, wer ist eigentlich diese Annemarie? Also unsere Geschichte spielt ja, wie ich schon gesagt habe, ungefähr 1930. Zu dem Zeitpunkt ist Annemarie Schwarzenbach circa 22 Jahre alt. Annemarie Schwarzenbach wird 1908 geboren und ist die Tochter von Alfred Schwarzenbach. Das ist ein Großindustrieller in Zürich gewesen und ein Seidenfabrikant, extrem reich. Und Tochter von der Mutter René Wille. René Wille wiederum ist die Tochter von Ulrich Wille. Und Ulrich Wille war der General der Schweizer Armee, also der Chef der Schweizer
Armee. Unser General Wille.
Genau, ja. Während dem Ersten Weltkrieg. Auch René Wille hat einen großen Standesdünkel und bringt viel Geld mit in die Ehe. Annemarie Schwarzenbach wird auf Bocken geboren. Bocken ist ein großes Landgut am Ufer des Zürichsees. Und jetzt 19...
Wo ungefähr? Also ist das... Meiner Meinung nach ist das aber Wädenswil in der fortgesetzten Pfnüsselküste.
Ja, ganz genau. Also das gibt es übrigens auch heute noch. Da finden immer Tagungen statt, heute auf dem Landgut in Bocken, auch kultureller Natur. Genau, also Annemarie Schwarzenbach ist zu Beginn unserer Geschichte eben 22 Jahre alt, lebt auf Bocken und ist todunglücklich. Denn Annemarie ist nicht nur zur falschen Zeit geboren, sondern auch eigentlich in die falsche Familie hineingeboren und in eine falsche Haut hineingeboren. Warum zur falschen Zeit? Also Annemarie, wenn man Bilder von ihr anschaut, ist eine sehr androgyn, modern aussehende junge Frau, bei der man das Gefühl hatte, die würde heute auf Instagram und TikTok irgendwie Millionen von Follower machen, aber man sich wie nicht wirklich vorstellen kann, wie die eigentlich in den 30er Jahren ein gutes Leben hätte führen können.
Also du sagst androgyn, heute würde man vielleicht fast schon sagen genderfluid oder
genau,
so.
Ja,
also
genau,
die hat so was Knabenhaftes.
Sie hat was Knabenhaftes und das ist, glaube ich, auch gerade ihr Riesenproblem. Sie ist homosexuell. Die Familie weiß das auch und das ist innerhalb der Familie eigentlich auch in Ordnung. Aber nach außen darf das nicht publik gemacht werden. Man darf das nicht so deklarieren. Man darf das nicht sagen. Es ist zu der Zeit komplett unmöglich. Aber Annemarie Schwarzenbach will natürlich ihre Homosexualität ausleben. Das ist das eine, weshalb sie sich so wie ein Fremdkörper vorkommt in der Zeit. Aber vielleicht noch viel wichtiger für sie ist, dass sie sich auch in ihrer Familie total wie ein Fremdkörper vorkommt, weil Annemarie, die ist, wie ich schon gesagt habe, ja sehr, sehr intelligent und ihre Leidenschaft gilt der Literatur, also sie, der Poesie vor allem, oder? Und den Romanen und so. Und sie beschäftigt sich mit der zeitgenössischen Poesie. Und das ist vor allem der Mutter ein totaler Dorn im Auge. Und die Mutter vertritt eher so Werte wie Disziplin und Macht und Geld und gesellschaftlichen Status, das ist für sie wichtig. Und sie findet all das Schöngeistige, findet sie ein Stück weit vernachlässigenswert.
Will denn die Anne-Marie Bücher lesen oder will sie selber auch schreiben?
Sie will schreiben, sie will auf jeden Fall Literatin werden, hat aber zu der Zeit, in der die Geschichte beginnt, hat sie bereits ihre Promotion hinter sich. Das führt auch schon zu einem großen Konflikt mit der Mutter. Sie hat in Geschichte promoviert, über die Geschichte des Oberengadins. Und die Mutter hat eigentlich von Beginn an Minderwertigkeitskomplexe ihrer Tochter gegenüber, weil die so wahnsinnig intelligent ist. Aber, und das ist eben ganz wichtig, dass wir da kurz verharren, weil dieses Verhältnis zwischen der Mutter und der Tochter diese Geschichte so stark durchzieht. Die Mutter liebt diese Tochter abgöttisch. Also es ist die Annemarie ist das dritte ihrer Kinder. Und René selber ist leidenschaftliche Fotografin und ist kein Sujet, fand das häufiger vor ihre Linse als Annemarie. Sie hat Annemarie gerne als Jungen verkleidet, hat sie gerne auch in so Opernrollen, Hosenrollen quasi damit kostümiert und abgelichtet und fotografiert. Die beiden haben ein ganz, ganz enges Verhältnis.
Also so wie du das schilderst, klingt das beinahe, als müsste die kleine Annemarie irgendwie Wünsche, ungelebte Fantasien ihrer eigenen Mutter dann darstellen oder für sie ausleben?
Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall so. Weil auch die Mutter, muss man sagen, auch die Mutter ist homosexuell gewesen. Aber es wurde natürlich nicht gesagt. Die Mutter hat unter dem Deckmantel ihrer Ehe mit Alfred Schwarzenbach, dem Großindustriellen, hat die eine bürgerliche Existenz geführt. Aber bei ihnen zu Hause auf Bocken hat sie mit der Emmy Krüger, das ist eine Opernsängerin, die gerade durch Wagner-Opern sehr berühmt geworden ist, mit der hat sie offensichtlich ihre eigentliche Liebesbeziehung gelebt. Das wusste aber, es wurde aber einfach nach außen nicht gezeigt. Das war René auch total wichtig. Also es ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, René ging immer davon aus, dass es eigentlich zwei Persönlichkeiten gibt, eine öffentliche und eine private. Und Annemarie konnte mit dieser trennscharfen Unterscheidung, die René zwingend wollte, überhaupt nichts anfangen. So, sondern sie hat einfach gemerkt, also sie kann sich nicht in diese klassischen weiblichen Rollenmuster, auch wenn es nur Fassade sein soll, reinzwängen. Das geht nicht. Sie muss irgendwie ihrer wahren Natur quasi folgen und auch ihrer Leidenschaft eben zu schreiben. Und sie hat sehr darunter gelitten, die Annemarie, dass man innerhalb der Familie das nicht anerkannt hat, dass sie eigentlich auch literarisch in ihren jungen Jahren schon total erfolgreich war. So.
Also bis jetzt hast du mir geschildert eine Tochter, die irgendwie eine dominant narzisstische Mutter hat, zu der sie in einem seltsamen Verhältnis steht. Eine junge Frau, die eigentlich Schriftstellerin sein möchte, aber in so einer Art bürgerlichem Wirtschaftskontext ist, wo das einfach nichts wert ist. Und ein bisschen Einsamkeit oder so.
Extrem einsam.
Sie ist kommt dadurch auch.
Genau. Also sie ist extrem einsam und hat auch Annemarie hat auch extreme Angst davor, alleine zu sein. Das ist für sie das Schlimmste der Gefühle. So, und was Annemarie jetzt zu dem Zeitpunkt eben so in der Adoleszenz, in der späten Adoleszenz so ganz zwingend innerlich spürt, ist, dass sie eigentlich sich emanzipieren muss, dass sie raus muss aus diesem Gut Bocken, dass sie eigentlich sich von ihren Eltern abnabeln.
Aus diesem goldigen Käfig.
Genau, da muss sie jetzt raus. Und da gibt es jetzt eine wahnsinnige Gelegenheit eigentlich. Die Annemarie ist in München und trifft dort mit einem erlesenen Freundeskreis zum ersten Mal auf Erika Mann. Sie sieht die nur ganz kurz und verliebt sich Hals über Kopf in die unglaublich wortgewandte, witzige Tochter des gerade frisch gebackenen Nobelpreisträgers Thomas Mann. Und jetzt denkt Annemarie, okay, ich brauche diese Erika. Ohne diese Erika geht mein Leben nicht weiter. Und dann fasst sie einen Plan zurück in Zürich, also nach der Begegnung in München, und schickt Erika und ihrem Bruder Klaus Geld von der Familie, um eine Reise nach Zürich zu finanzieren. Und gleichzeitig organisiert sie an der Universität eine Möglichkeit, dass Erika über zeitgenössische Poesie vor der Studentenschaft sprechen kann. Und es ist tatsächlich so, Erika kommt mit ihrem Bruder Klaus nach Zürich und Annemarie hört diese Lecture quasi von Erika an der Uni. Und es hat bestätigt sich für sie, was sie in München schon geahnt hat, einfach diese Frau ist absolut umwerfend, das ist eigentlich ihr Lebenstraum.
Also gut, Liebe auf den ersten Blick zwischen zwei jungen Frauen oder mindestens jetzt mal von Annemarie zu Erika.
Genau.
Lohnt es sich, über Erika noch ein paar Sachen zu sagen, wer das so ist? Oder
ja, das lohnt sich auf jeden Fall, weil der ganze Konflikt von Annemarie eignet sich ja eigentlich zwischen dieser Erika und zwischen ihrer Mutter René. Und zu Erika lässt sich sagen, auch Erika war homosexuell. Zu der Zeit hat sie in einer festen Beziehung mit Therese Giese, der Schauspielerin, gelebt. Und was man auch bei Erika noch, was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, sie ist die älteste Tochter im Hause Mann und die Mutter war zu der Zeit in Davos, um ihr Lungenleiden auszukurieren. Und deswegen hat Erika einfach die Verantwortung innerhalb der Familie übernommen, auch für ihre Geschwister. Und war für den Vater eigentlich immer so die rechte Hand.
Also. Und die Erika hatte auch ein enges Verhältnis zu ihrem Bruder Klaus, der auch schwul war, glaube ich, oder?
Genau.
Und die waren gerade von einer legendären Weltreise
zurück. Genau, die sind ein Jahr um die Welt getourt und so wie das auch in Erikas Natur liegt, vielleicht auch deswegen die Berufswahl Schauspielerin, also Erika ist eigentlich Schauspielerin. So, die beiden haben sich extrem inszeniert. Also die Medien haben eigentlich diese ganze Weltreise von Kindern des berühmten Schriftstellers haben die begleitet. Das war ein Riesenhype um Erika. So, die kannten einfach alle zu der Zeit.
Der Thomas Mann hat ja, glaube ich, mit dem Nobelpreis sogar irgendwie Schulden von dieser Reise noch.
Genau.
Aber das ist ein Nebenschauplatz.
Ja, genau.
Also, aber cooler wird es nicht mehr. Also
nein, jetzt cooler kommt, als Erika und Klaus wird es nicht mehr. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass da diese Annemarie aus diesem großbürgerlichen, aber nicht so schöngeistigen Elternhaus, diese zwei absolut coolen, dieses coole Geschwisterpaar nach dieser Lecture in Zürich an der Uni mit nach Hause auf Bocken nimmt und der Mutter die Manngeschwister vorstellt. So. Und wie man eigentlich schon fürchtet, oder geht diese Begegnung eigentlich total in die Hose? Und von Anfang an, also was von Anfang an total klar und spürbar wird, die René und die Erika können einander nicht riechen. Vielleicht auch, weil sie so ähnlich sind. Und ich glaube, von Renés Seite aus, die spürt quasi beim ersten Anblick von Erika, spürt die, dass die gefährlich wird in Bezug auf Annemarie. Das ist das erste Mal, dass René das Gefühl hat, okay, die Erika könnte ihr die Tochter wegnehmen. So instinktiv spürt sie das. Und was Erika instinktiv spürt in diesem unglaublich reichen, schicken Bocken, was so ein Mittelpunkt der Zürcher High Society damals war, die spürt sofort, wie die Sympathie fürs Militär und das wird sich auch noch ausweiten natürlich, auch ahnt sie, oder, dass René Wille und Alfred Schwarzenbach eher zu den NSDAP-Hitler-Sympathisanten aus der Schweiz gehören, als für die Seite, für die sie steht, nämlich für die antifaschistische.
Also darauf kommen wir sicher noch, oder? Das ist ein Riesenthema, was da noch bei dem Stoff drin ist. Die Begeisterung der Wille-Familie für Adolf Hitler und so. Aber
darauf kommen wir noch weiter zu sprechen. Nur wichtig ist eigentlich, in dieser Erstbegegnung ist eigentlich schon der ganze Grundkonflikt, an dem sich Annemarie so aufreiben wird, der ist da schon angelegt. Aber um noch mal kurz in der Geschichte jetzt weiterzugehen, also es gibt dieses Treffen auf Bocken und Annemarie spürt natürlich, dass es da zwischen der Mutter und der Erika sofort eine Art von Konkurrenz und Eifersucht und unguten Gefühlen gibt. Aber was sie auch schon weiß, ist, wie man Erika kriegt. Und das ist auch so ein roter Faden, der sich durch die Geschichte zieht. Sie weiß, man kriegt Erika einfach mit Geld und mit Reichtum. So, und was macht sie, um Erika jetzt rumzukriegen? Sie zeigt ihr einfach dieses bombastische Anwesen rund um Bocken. Und tatsächlich, es kommt zum ersten Kuss und zur ersten körperlichen Annäherung der beiden. Und Erika ist auch, muss man auch sagen, von ihrer Seite, sie erliegt dieser Annemarie.
Also es geht schon nicht nur ums Geld. Nein, also das ist schon auch ein...
Also das ist so ein Mittel, das Annemarie häufiger anwendet, aber das muss man sich auch noch vorstellen, diese Annemarie hat immer, wenn sie den Raum betreten hat, eigentlich die alle Augenpaare auf sich gezogen. So faszinierend war ihre Erscheinung. Und auch Erika kam dem irgendwie nicht aus. Die erliegt diesem androgynen, wesenhaften Menschen, der da neben ihr ist und fühlt sich von ihr extrem angezogen. Und infolgedessen lädt dann die Erika die Annemarie auch nach München ein und sagt, besuch uns doch mal. Und Annemarie macht das natürlich. So, obwohl die Mutter, das muss man sagen, obwohl die Mutter natürlich strikt dagegen ist, weil die Mutter hat mittlerweile herausgefunden, dass Annemarie quasi ihr Geld dazu benutzt hat, um die Reise von Erika und Klaus zu finanzieren.
Die eigene Konkurrenz sozusagen.
Genau.
Okay, aber das ist ja jetzt schon mal, wenn ich das mal ganz kurz so zusammenfasse, wir sind jetzt 1930 oder so und haben eine voll queere Geschichte eigentlich. Wir haben eine krypto-lesbische Mutter, wir haben eine androgyn-lesbische Tochter, die sich in lesbische Literatentochter und Schriftstellerin und Schauspielerin verliebt, deren Bruder schwul ist.
Und deren Vater auch
krypto-schwul ist.
Genau, es ist eine total queere Geschichte.
Mitten in der Hitlerzeit in Zürich.
Genau.
Also mitten in der Hitlerzeit, nein, zu Beginn der Hitlerzeit.
Zu Beginn der Hitlerzeit, genau gesagt, genau. Jetzt Annemarie oder reist nach München, betritt das erste Mal das Haus von den Manns an der Poschinger Straße und ist einfach fasziniert, hin und weg. Oder so hat sie sich eigentlich ihr Leben vorgestellt und gewünscht, so eine Familie.
So muss Familie, wenn man literarische Ambitionen
genau,
hat.
Genau, dort wird druckreif gesprochen, dort sind irgendwie Bücher, dort ist der gute Geist, ist die Kultur zu Hause und nicht nur die militärischen Abzeichen, ein bisschen pointiert formuliert, oder? So. Genau. Ich möchte hier ein kurzes Zitat vorlesen, weil Annemarie sitzt also an diesem Essenstisch mit dieser ganzen Familie und man muss sich vorstellen, der Thomas Mann, der ja wirklich also der Hero schlechthin war für Annemarie auch, logischerweise als angehende Schriftstellerin, betrachtet diese Annemarie Schwarzenbach und sagt zu ihr Folgendes, was verbrieft ist: Merkwürdig, wenn Sie ein Junge wären, dann müssten Sie doch als ungewöhnlich hübsch gelten.
Ja, das ist was? Thomas Mann, wie er lebt und lebt. Ne?
Genau. Von München geht die Reise für Annemarie weiter, weil Erika ihr ja glaubhaft machen kann, sagen, also wenn du wirklich eine richtig erfolgreiche Schriftstellerin werden willst, dann musst du mal raus, dann musst du dieses Elternhaus verlassen, dann musst du in völlig andere Kreise, brauchst anderen Input und so. Und ich weiß, wo du hin musst. Du musst nach Berlin, weil dort ist eigentlich gerade die kulturelle Bohème zu Hause. Und die Annemarie, ist ja Erika sowieso ziemlich erlegen und hat aber ja auch innerlich das Gefühl, dass sie sich endlich da von Bocken trennen muss. Und das ist wie so der letzte Schubser, oder, den sie gebraucht hat, um zu entscheiden, dass sie ausziehen möchte. Und da, finde ich, passiert jetzt was total Unerwartetes. Annemarie ist in Bocken zu Hause, sagt zu ihren Eltern, hey Leute, ich ziehe aus, so, ab nach Berlin. So, und man würde ja erwarten, dass die Mutter jetzt durchdreht und sagt, das kannst du nicht machen, bleibst da. Aber die Mutter macht das totale Gegenteil, sie findet super. Sie sagt, klar, geh nach Berlin, stoß dir die Hörner ab und so, und dann kommst du wieder zurück. Die Mutter ist perfide, oder? Sie beschließt dann Annemarie zum Auszug ein schickes, neues, vollgeiles Auto zu schenken. So. Und schickt sie eigentlich damit auf den Weg. Also für mich ist das sinnbildlich fast ein bisschen so, dass sie diesen goldenen Käfig, der Bocken darstellt, jetzt quasi, dass das Auto wie auch ein goldener Käfig ist, der wie Bocken mit symbolisiert.
Also sie gibt ihr auf eine gewisse Art das Fahrzeug mit dem sie dann aber auch wieder nach Hause fahren
oder so.
Soll.
Genau, stimmt, das habe ich gut gesagt, genau. Und sie gibt ihr aber noch was mit, sie sagt, pass auf, du kannst alles machen, was du möchtest, aber ich möchte nicht, dass du mich jemals anlügst. Weil das ist für René wie das Allerschlimmste. Wenn sie das Gefühl hat, sie wird betrogen oder angelogen, dann reagiert die wie super hyperhysterisch und hyperemotional und vollkommen unberechenbar. Und vor diesen Reaktionen haben alle in ihrem Umfeld auch Angst. Also das kann man in diversen Tagebucheinträgen von unterschiedlichsten Familienmitgliedern nachlesen.
Damit ich jetzt noch ein bisschen die Emotionen von Annemarie verstehe oder auch also so ein bisschen zuspitzen könnte man sagen, dass die Annemarie ja nicht nur nach Berlin geht, um Teil einer literarischen Bohème zu werden, die sie da als Künstlerin zur Welt bringt, sondern die will auch diese Frau dort kriegen. Also die geht auch für Erika dahin.
Natürlich. Das ist die große Enttäuschung, um es gerade schon vorwegzunehmen, oder? Sie geht mit Erika dahin und die feiern Partys ohne Ende und es ist wahnsinnig lustig. Und Annemarie, wie es ja auch ist, glaube ich, also wenn man auszieht, oder? Ist es dann erstmal total cool, aber man vermisst ja auch was, auch wenn es vielleicht nicht gut war für einen. Und die Annemarie beginnt, ihre Mutter und ihre Familie zu vermissen und wird traurig und will die Trauer auch bei Erika rauslassen. Und Erika beengt das irgendwie und die interessiert das nicht. Und das wiederum erzeugt, dass Annemarie noch mehr an Erika klammert. Also sie will eigentlich immer näher an Erika ran. Und Erika geht eigentlich immer weiter weg. Und da gibt's auch wieder so einen denkwürdigen Moment. So, Annemarie ist extrem verzweifelt, weil sie diese Distanz, die Erika ausstrahlt, jetzt so stark spürt. Und dann kommt die Therese Giese zu Annemarie und sagt zu ihr, pass mal auf, bei Erika ist es so, du kannst sie lieben, aber du musst sie teilen. Und wenn du damit nicht klarkommst, musst du wie die Finger von ihr lassen.
Und das sagt die Therese Giese als eine, die Erika teilt, weil die sind ja ein Paar, hast du gesagt.
Also die Erika aber teilt und liebt.
Aber so ein offenes Paar.
Die haben eine offene Beziehung. Ja. Also man muss sich das auch vorstellen. Auch also Erika und Annemarie haben auch was mit Männern gehabt. Das ist jetzt nicht so ausschließlich, aber eben sehr offen. Aber für Annemarie war Erika natürlich im ersten Moment, auch wenn es vielleicht Annemarie noch gar nicht so bewusst war, schon auch eine Art Mutterersatz. Also Mutter, Geliebte, Freundin, Ehepartnerin, eigentlich alles in einem. Also Annemarie hat auch versucht, sich in unterschiedliche Rollen Erika gegenüber zu begeben, als sie gemerkt hat, dass Erika sich distanziert. Oder sie hat sich teilweise als Kind von Erika bezeichnet oder hat Erika als eben die große Schwester bezeichnet. So hat sich versucht, wie in anderen Beziehungsverhältnissen an Erika dran zu hängen als in der klassischen Geliebten. So.
Aber läuft da auch mal was? Also ich meine, küssen die sich? Gehen die miteinander ins Bett? Haben die denn auch eine Liebesbeziehung, Liebesaffäre? Hatten oder ist das alles nur eine Fantasie von Annemarie?
Nein, sie hatten das am Anfang auf jeden Fall. Aber Erika ist halt schnelllebig, oder? Die findet irgendwie dieses Groupie auch sehr Schweiz, auch total cool mit der Kohle, mit dem geilen Look und so. Und trumpft damit ein bisschen so auf in Berlin, oder? Wie mit so einem...
Eine
Trophäe, die man gefunden hat. Und dann irgendwann wird die auch uninteressant, wenn es anstrengend wird. So. Und Erika hat ja dann schon auch ihren Plan, will ihre Schauspielkarriere ankurbeln und so und hat jetzt nicht so Zeit, sich die ganze Zeit um Annemarie zu kümmern.
Hat das auch den Aspekt, also man weiß ja, dass Kinder von Narzissten dazu neigen, sich zu Opfern von anderen Narzissten zu machen dann im weiteren Leben. Hat das auch ein bisschen die Qualität, dass die Annemarie trainiert, ihrer Mutter zuzudienen, sofort in die Rolle danach kommt, derer die Erika irgendwie zudient?
Oder? Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, dass das Verhältnis, so wie sich Annemarie zu ihrer Mutter verhalten hat, dass es fast deckungsgleich ist, so wie sie sich jetzt auch zu Erika verhält.
Das ist dann aber auch für Erika unsexy.
Das ist, genau, das interessiert Erika nicht. Sie will ja nicht die Mutter, sie will ja eine eigenständige Frau.
Starke Frau.
Also ja, ich finde, wenn man da überlegt, was für ein Kaliber Therese Giese neben Erika ist, oder, das ist auch tatsächlich dann im weiteren Verlauf für Erika schon die wichtigste Liebe ihres Lebens gewesen, die Therese Giese. So. Um nochmal ganz kurz jetzt zurück nach Berlin, oder? Wir sind im vollkommenen Partygeschehen. Erika ist aber schon eigentlich wieder unterwegs, quer durch Deutschland, versucht ihre Schauspielkarriere anzukurbeln. Und Annemarie packt dieses Ausziehen irgendwie nicht. Und ihr geht's einfach total dreckig und scheiße. Und sie nervt auch irgendwann alle. Sie nervt, weil sie so wahnsinnig lamoyant ist. So. Und irgendwann hat eine Person genug und die heißt Mopsa Sternheim. Mopsa Sternheim, Tochter von Karl Sternheim. Weiß eigentlich genau, was Annemarie hilft und es ist fatal. Oder sie setzt der Annemarie das erste Mal in ihrem Leben in Berlin eine Morphiumspritze. Und sofort stellt sich für Annemarie eigentlich das ein, wonach sie sich immer gesehnt hat, ein Gefühl der Geborgenheit und der Liebe. Also das, was sie bei der Mutter gesucht hat, was sie bei Erika gesucht hat und nicht gefunden hat, findet sie jetzt in der Droge.
Und das wissen wir spätestens seit Babylon Berlin. Also seit dem Ersten Weltkrieg ist Morphium einfach das Trost- und Betäubungsmittel der Stunde, das in Künstlerkreisen wie eine Seuche auch grassiert, so wie heute quasi das Fentanyl oder so.
Ja,
Morphium ist die Droge, an die man rankommt, wenn man Schmerzen hat, seelischer oder körperlicher Natur in der Zeit.
Genau. Und jetzt übertreibt es die Annemarie total extrem dort. Und was passiert? Das Auto, das sie von der Mutter aus Zürich mitgenommen hat, mit dem fährt sie durch die Straßen vollkommen im Rausch und baut einen mega krassen Unfall, fährt es zu Schrott. Und das ist der Moment oder dieser schlechte Lebenswandel von Annemarie auch bis nach Zürich vordringt. Und das ist für René so schlimm, weil sie jetzt den Ruf ihrer Familie geschädigt fühlt. Also für, was ich ja am Anfang auch erwähnt hatte, für René ist es wahnsinnig wichtig, also lebenswichtig, dass der Ruf der Familie einfach stimmt und dass der nicht beschädigt wird. Und jetzt hat ihre geliebte Annemarie diesen Ruf zutiefst beschädigt. Und René reagiert sofort physisch, also sie bricht zusammen und der Arzt diagnostiziert eine Herzerweiterung bei ihr und schickt sie auf Kur. So, und das wird auch nach Berlin wird das auch per Post, so wird es aus Bocken quasi Annemarie angetragen, was passiert ist. Aber gleichzeitig ruft dieser Unfall auch Erika wieder auf den Plan. Die denkt jetzt so, oh hoppla, meiner jungen Freundin aus der Schweiz geht's irgendwie scheiße, jetzt muss ich doch mal gucken, was da los ist. So, und weil Erika wieder auf den Plan tritt, so entgeht Annemarie eigentlich die Nachricht aus Bocken, dass die Mutter gesundheitlich angeschlagen ist, sondern Annemarie stürzt sich sofort wieder in die Beziehung zu Erika und gießt eigentlich noch Öl in Renés Wunden, weil sie schreibt, zu der Zeit, muss man sich vorstellen, nach Bocken, jetzt zitiere ich Annemarie, wie gut das Leben mit Erika ist. Von Erika geht eine so sichere Ruhe aus. Es ist sehr gut, in ihrer Nähe zu sein.
Also der Stich ins ohnehin schon verwundete Mutterherz.
Genau, genau. Und Annemarie hat dann auch eine super Idee, gemeinsam mit Erika, weil es irgendwie so klar ist, die Annemarie muss jetzt mal weg von den Drogen. Und wo kann man das besser als im Engadin? So, also die Erika nimmt die Annemarie und den Klaus und die Therese ins Gepäck. Die vier reisen ins Engadin und haben dort irgendwie ein super geiles Skiwochenende. Und Erika sagt dann dort so flapsig zu Annemarie dahin, hey, ich meine, das ist doch der Ort, an dem ich leben möchte. So. Annemarie hört das und bei ihr sagt das irgendwie also total tief. Die glaubt jetzt, die Erika meint das total ernst. Und während Erika dann schon wieder nach München geht, um sich dort anderen Dingen zu widmen und ihrem politischen Engagement nachkommen möchte, ruft Annemarie ihren Vater an und sagt, Papa, ich will ein Haus kaufen im Engadin. Weil Erika hat ja gesagt, sie will dort leben. So, Alfred Schwarzenbach reist ins Engadin, er liebt seine Tochter wirklich und also mit finanziellen Unterstützungen ist er großzügig. So, sie gucken ein altes Bauernhaus an und der Vater ist auch ein bisschen verblendet, ne? Der missversteht die Situation, der denkt jetzt echt, dass Annemarie so ein bürgerliches Leben führen will und das will er natürlich unterstützen, also den doppelten Boden sieht er nicht und sie entscheiden sich für ein Haus. Und mit dem Haus im Gepäck reist dann Annemarie wiederum zu Erika nach München. So, aber Erika interessiert das alles nicht. Nämlich Erika hat gerade ein ganz anderes Problem, weil die Nazis sind derart auf dem Vormarsch, dass sie weiß, sie muss jetzt richtig was tun. So, sie geht in ein Hotel in München, da ist Annemarie auch dabei, mit Klaus und Therese zusammen und dort ist die Geburtsstunde der legendären Pfeffermühle. Sie beschließt dort mit Therese zusammen, dass sie ein politisches Kabarett gründen, mit der Therese quasi als Frontgirl und ihr, der Erika, als Scripterin, so um antifaschistisch zu wirken innerhalb von München. Die Annemarie, bei der ist wiederum so, die merkt jetzt so, scheiße, ich habe irgendwie in diesem ganzen Zeug jetzt nichts mehr verloren. Aber sie weiß, mit einer Sache kann sie sich weiter an die Manns binden. Sie sagt wieder Unterstützung, finanzielle Unterstützung zu. Das ist immer so ihr letzter Trick, oder? Und denkt dann, okay, jetzt, also ich helfe denen finanziell und ich habe ja das Haus für Erika und mich gekauft. So, jetzt muss ich mich eigentlich nur noch mit meiner Mutter aussöhnen. So, Annemarie, ne?
Ja? Also wir haben jetzt das etabliert mit Annemarie, woher die kommt und mit der Mutter, wie schwierig die ist und mit der Liebe zu Erika, die so immer ein bisschen zu wenig zum Leben ist, aber auch zu viel zum Sterben hat und die auch auf Missverständnis beruht. Jetzt muss es ja irgendwie irgendwann so ein bisschen zum Showdown kommen in dieser Begegnung. Also was sind denn jetzt, wo wird's denn jetzt, wo prallen denn jetzt diese Welten aufeinander? Wie kommt denn jetzt diese René-Welt mit der Erika-Welt in direkten Kollisionskurs?
Also diese beiden Welten kommen in direkten Kollisionskurs eigentlich durch die Pfeffermühle. Also wir spulen jetzt quasi ein bisschen nach vorne. So, aber ich glaube, ich müsste noch eine kleine Sache dazu sagen. Annemarie will sich mit ihrer Mutter versöhnen und reist nach Bocken. Das ist, glaube ich, noch ganz wichtig, das zu wissen. Und Annemarie wird krank in Bocken und der Arzt stellt die Einstichstellen der Spritzen fest und die Mutter erfährt, dass die Tochter drogensüchtig ist. Und das ist Erikas Schuld. Da ist René sich todsicher. So, also das ist wie so die erste Eskalationsstufe, der erste Moment, wo der Hass von René auf Erika hochkocht. Und der zweite ist dann der sogenannte Pfeffermühlenskandal. Es ist so, dass die Manns ja irgendwann aus München, als Hitler dann die Macht schon ergriffen hatte, 1933 emigrieren müssen nach Zürich. Sie sind dann nach Zürich emigriert. Lustigerweise oder pikanterweise haben sie auf dem gegenüberliegenden Ufer des Zürichsees in Küsnacht ein Haus gefunden, was quasi vis-à-vis von Bocken ist. So, und leben jetzt dort. Und Erika hat ihre Pfeffermühle mitgenommen und ihr kabarettistisches Programm wird jetzt in Zürich aufgeführt und dort kommt es zu einem Riesenskandal. Die Erika kritisiert, also man kann sagen, sie kritisiert mit einem Lied, Weil ich will, heißt das. Wir erinnern uns, dass René Schwarzenbach ursprünglich René Wille hieß. Also persifliert mit einem Lied, soll ich ein Zitat daraus vorlesen? Ja. Ist das sinnvoll? Persifliert René öffentlich. Ich lese es einfach nur einen Teil vor. Ne? Das Lied geht so, Therese Giese singt das natürlich auf der Bühne und Erika hat es geschrieben. Ich selbst bin kalt wie Schnee, mir tut das Herz nicht weh, ich spüre hier nicht viel und gar nichts hier. Jedoch ich weiß genau, als willensstarke Frau, ich will die Sinnlichkeit für Mensch und Tier, weil ich will, fasziniere ich, weil ich will, reüssiere ich, weil ich will, drum begehrt man mich, weil ich will, so verehrt man mich. So, Therese Giese singt auf der Bühne dieses Lied und es kommt zum Skandal. Die Frontisten, die Schweizer Frontisten mit James Schwarzenbach, der ein Cousin von René Schwarzenbach ist, attackieren eine dieser Abendvorstellungen und bringen die eigentlich zum Erliegen. Und Erika wird verhaftet und ist sich total sicher, dass René Schwarzenbach hinter der ganzen Sabotageaktion steckt. Und das ist eigentlich der Moment, wo der Krieg zwischen René und Erika, nachdem du gefragt hast, offen ausbricht.
Also die beiden Frauen, die sozusagen auf den beiden Seiten von Annemarie stehen, sind hier im offenen Konflikt miteinander.
Genau. Und Annemarie war zu der Zeit in Teheran, als das passiert ist, kommt jetzt aber zurück, wieder vollkommen geschädigt von Drogen, weil Erika vermisst, weil die Mutter vermisst und so. Und klopft jetzt zuerst in Bocken an die Tür. Die Mutter öffnet und anstatt sie irgendwie warmherzig zu empfangen, unterstellt sie Annemarie sofort, dass sie nur zurückgekommen ist aus Sehnsucht nach Erika. Annemarie verneint das, doch René bleibt total hart und schmeißt sie eigentlich von Bocken mit den Worten, ich dulde keine Lügnerin unter meinem Dach. Jetzt wehrt sich Annemarie. Und sagt, ich lebe nicht mit einer Faschistin unter einem Dach. Daraufhin, Annemarie ist jetzt verloren und einsam, weiß nicht wohin, aber was sie immer macht in den Momenten, wenn sie René nicht mehr hat, sie sucht Erika auf. Erika auf der anderen Seite des Sees wohnend ist ihre letzte Hoffnung. Sie klopft dort an die Tür in Küsnacht bei den Manns. Doch auch Erika, die noch total vom Hass auf René erfüllt ist, bleibt hart und weist Annemarie genau wie René entschieden zurück. Und zwar mit den Worten, an dir klebt der Nazi-Dreck deiner Mutter. So verlassen und einsam hat Annemarie sich noch nie gefühlt. Sie geht irgendwie völlig verzweifelt an den Zürcher Hauptbahnhof und reist wie ein Zombie nach Sils in ihr Haus. Dort nimmt sie, weil sie eigentlich keinen Ausweg mehr weiß, nimmt sie eine Überdosis an Schlaftabletten. Zum Glück wird sie rechtzeitig gefunden und der Selbstmordversuch scheitert.
Also jetzt haben wir ja mal die drei Hauptfiguren und so den großen Konflikt. Ja. Jetzt finde ich, könnten wir doch mal so drüber anfangen zu reden, was das für ein Film werden könnte oder auch noch mal ein bisschen die Welt auftun, in der diese Geschichte eigentlich spielt, weil das Stichwort ist jetzt ein paar Mal gefallen. Und wir können ja dann immer noch schauen, wo dann ein Schluss ist von der Geschichte oder wie wir den Bogen schließen. Aber jetzt kennen wir mal die Konstellation. Weil ich fände es jetzt interessant, auch mal die Zeit ein bisschen zu skizzieren in Zürich. Was ist das eigentlich für eine Situation? Mhm. Weil ich glaube, dass dieser Konflikt zwischen Erika Mann und René Schwarzenbach, Wille, ja auch ein bisschen stellvertretend ist für die großen Verwerfungen der Zeit.
Absolut, absolut.
Weil du hast ja gesagt, auf beiden Seiten des Sees, oder? Yeah. Two Towers irgendwie. Yeah. Da ist auf der einen Seite diese Villa Schwarzenbach und auf der anderen Seite die Villa Mann. Wofür, für welche politischen Systeme stehen denn die beiden?
Ja, also eben das ist von Manns ist eigentlich relativ klar, wird aber sehr stark angeführt von Erika, und das ist eine antifaschistische Keimzelle. Also Erika hat ihr ganzes Leben dem antifaschistischen Kampf verschrieben. Die Arbeit setzt sich darin nahegehend ab. Sie hält dieses Barbarentum, was da in Deutschland stattfindet, nicht aus und ist auch, muss man sagen, in einem extrem großen Konflikt mit ihrem Vater, weil Thomas Mann braucht eine gewisse Zeit, bis er sich öffentlich gegen die Nazis stellt. Und das ist sehr bemerkenswert, weil Erika weiß sehr genau, dass es Wirkung zeitigen wird, wenn ihr berühmter Vater was sagt. So, und es ist ihr zu verdanken, dass er sich überhaupt geäußert hat.
Mit dieser Appell an die Vernunft, oder? Das ist diese deutsche Ansprache, die ist aber erst 1930.
Genau. Und was vielleicht auch noch interessant ist, dann, also man muss vielleicht auch wissen, dass Erika dann anschließend an ihre Zeit in Zürich, ja in Amerika lebt mit ihrer Familie. Und sie dort eine Lecture-Performance nach der anderen gibt und eigentlich vor allem die Rolle der Frau im faschistischen Deutschland thematisiert. So, das finde ich recht aufregend. Und um da vielleicht den Bogen noch fertig zu machen, das fände ich auch für den Film total interessant. Also, wenn man jetzt einen Film machen würde, oder? Für den Erika-Bogen. Die Erika startet ja als eine super emanzipierte, eigentlich total moderne Frau. Und endet, das finde ich wirklich pikant, ne? Die endet als Sekretärin ihres Vaters am Schluss in Amerika. So, also am Schluss macht sie die Buchhaltung und organisiert die Lesungen und Vorträge ihres Vaters. So, das ist irgendwie der große Bogen von Erika. Und um auf die andere Seeseite nochmal
zu... Lass uns schnell auf der bleiben. Ich finde, ich möchte über diesen Antifaschismus der Manns in Zürich, das finde ich einfach brandheiß für diese Geschichte, weil da gibt's ein riesen Echo in der Stadt. Weil es gibt ja in der Schweiz und in Zürich besonders, gibt es ja einerseits Schweizer Faschisten, das sind die Frontisten, also Schweizer Faschisten, die eigentlich was Ähnliches, wie es Mussolini in Italien macht und Hitler in Deutschland, sich für die Schweiz wünschen und dafür auch bereit wären, ein paar demokratische Organe abzuschaffen im Sinne einer Diktatur des Völkischen. So. Es gibt aber natürlich auch richtige deutsche Nazis in Zürich. Noch 1941 haben die Nazis im Letzigrundstadion ein Erntedankfest mit Hakenkreuzen gefeiert, das dann auch im Kongresshaus Zürich weiterging. Also es gibt in Zürich Nazis und Schweizer Nazis sozusagen. Und es gibt zwei große Feindbilder für die. Und das eine ist das Kabarett Pfeffermühle, also das antifaschistische Kabarett von Erika Mann ist ein Dorn im Auge dieser Frontisten. Und das andere ist das Schauspielhaus Zürich. Das ist ja auch die Zeit, wo im Schauspielhaus Zürich dieser Ferdinand Rieser, ein jüdischer Weinhändler, hat das Schauspielhaus noch als Privattheater betrieben bis 1938. Und der hat ja diese Leute geholt. Leopold Lindberg und Kurt Hirschfeld und Therese Giese und viele andere. Und dass dieses verjudete Theater-Schauspielhaus und dieses antifaschistische Kabarett Pfeffermühle, das waren die Hauptziele der Frontisten, wenn sie Vorstellungen gestürmt haben, die zum Teil unter Polizeischutz haben stattfinden müssen. Und das deutsche Generalkonsulat hat natürlich ständig protestiert. Und dieser Kampf zwischen Faschismus und Antifaschismus ist in der Pfeffermühle und im Schauspielhaus Zürich in der Zeit ausgefochten worden. Und Erika Mann mittendrin und Therese Giese sowieso an beiden Orten, im Schauspielhaus wie in der Pfeffermühle.
Genau, also interessant ist natürlich jetzt die Frage, wenn wir jetzt einen Film machen aus dem Stoff, oder? Und unsere Hauptfigur heißt ja nicht Erika Mann, sondern sie heißt Annemarie Schwarzenbach. Wie sich eigentlich Annemarie Schwarzenbach zu der Situation stellt, ne? Und da ist es ja auf der einen Seite so, dass sie jetzt bei dem bei dieser Eskalation, bei diesem Pfeffermühlenskandal, den wir vorhin skizziert haben, oder? Wo René und Erika so aufeinander prallen. Da ist sie ja nicht da. Da ist sie noch in Teheran, so, unterwegs. Aber was man sagen muss, ne, also Annemarie hat sich, das finde ich noch total wichtig, sie hat sich immer extrem gegen diese Nazi-affine Haltung ihrer Mutter gestellt. Die fand sie falsch, so, und sie hat tatsächlich auch auf das Betreiben von Erika hin in Wien hat sie Gelder gesammelt, um Flüchtlingen die Flucht zu ermöglichen, also Verfolgten die Flucht zu ermöglichen. Und so, und hat sich auch Stück weit antifaschistisch engagiert, also ist auf jeden Fall auch mehr politisch auf der Seite von Erika. Was sie aber nicht konnte, was Erika von ihr gefordert hätte, ist ihr ganzes Leben dem antifaschistischen Kampf auf der einen Seite zu verschreiben und einen Muttermord eigentlich zu begehen. Das hat sie, wäre irgendwie interessant, wie wir das erzählen. Dass Annemarie, wie geht sie in dieser, sie ist ja da sie wird wie zerrieben, aufgerieben, geht kaputt da drin. Also sie versucht sich auch nach diesem Pfeffermühlenskandal umzubringen, weil sie nicht mehr aus noch einweist. Ne? Das wäre quasi für unseren Film, wäre das auf eine Art der Tiefpunkt am Schluss.
Ja, du hast ja ganz am Anfang gesagt, zerrieben. Also ja. Ja, das findet ja jetzt statt, ja. Oder? Also das ist ja jetzt die Entscheidung, bin ich noch Teil meiner Familie oder nicht? Und gehe ich zu Erika, die mich aber nie ganz nimmt und einerseits unterstützt Annemarie das Kabarett Pfeffermühle mit Geld der Familie. Ja. Aber die Familie, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, es war ihr Onkel, ja. Ulrich Wille Junior, also der Sohn des Generals, der war das, der 1923, weil er den Rudolf Hess gut kannte, ja. Den Adolf Hitler nach Zürich geholt hat. Das war Adolf Hitlers einziger Besuch in Zürich 1923, ja. Wo der wegen...
Einziger Besuch überhaupt?
Überhaupt oder? In der Schweiz. Ja. Weil Inflation, oder? Total galoppierende Inflation in Deutschland. Die NSDAP musste sich finanzieren. Hitler war dabei diesen Münchner Putsch, diesen Marsch auf Berlin vorzubereiten und hat dafür Geld gesammelt. Und es war Ulrich Wille Junior, der ihn in der Villa Wesendonck, also in der Villa Schönberg, zu einem Referat eingeladen hat, zu dem er reiche Leute organisiert hatte, die alle ein Interesse hatten, dass Deutschland nicht kommunistisch wird, wie es Adolf Hitler geschickt als Drohszenarium aufgebaut hat. Eigentlich ein bisschen wie die AfD heute, von der man ja auch weiß, dass sie sich aus der Schweiz finanziert und mit Alice Weidel, die hier in Einsiedeln Netzwerk geknüpft, um dann den Marsch auf Berlin vorzubereiten.
Ja, unglaublich, oder? Aber da muss sie ja wie ihre ganze Existenz, das finde ich doch wirklich auch eine monströse Aufgabe, dass man Anfang seiner 20er Jahre alles, was die eigene Herkunft betrifft, eigentlich über Bord schmeißen muss.
Was für ein Gewicht auf den Schultern einer zarten, androgynen, genau. Unsicheren, literarisch begabten,
genau. Feingeistigen Person,
ein oder? Bisschen opiumsüchtigen Frau, oder?
Ja.
Etwas kommt noch dazu, was ich finde, was für die emotionale Geschichte wichtig sein könnte, was wir noch wenig beleuchtet haben. Also du hast es erwähnt, aber ich möchte darauf noch mal ganz kurz ein bisschen eingehen. Therese Giese ist vielleicht die beste Schauspielerin deutscher Zunge in der Zeit und sicher eine der berühmtesten. Und spielt die Hauptrolle in Uraufführungen von Bertolt Brecht, ja. Und ist der Grund, warum das Kabarett Pfeffermühle insgesamt 1000 Vorstellungen, ja. Vor ausverkauftem Saal gespielt hat. Und Erika und Therese Giese sind derart nah zueinander und miteinander und sind derart verbunden in diesem aufopferungsvollen, antifaschistischen Lebenskampf, da kommt ja die Annemarie gar nie richtig dazwischen. Also die muss doch irgendwann auch merken, die hat ja gar keine Chance, da richtig reinzukommen und ist zu dieser traurigen Rolle verdammt, einfach dieses Kabarett finanziell zu unterstützen und trotzdem nie ganz richtig ernsthaft ein Lebensmensch für Erika werden zu können.
Ja, aber irgendwie finde ich es auch faszinierend, dass, also, ich glaube, dass sie das kapiert hat auf der rationalen Ebene, die Annemarie, aber faszinierend finde ich, dass sie für die Pfeffermühle den Ort in Zürich organisiert, wo die Pfeffermühle stattfinden kann. Sie hilft ihr.
Und
wo
5 Jahre kann. Bleiben wird danach.
Genau. Ja. Mhm. Genau. Und ich meine, ganz am Schluss muss man auch mal sagen, dann beschließt die Annemarie, also ich kann einfach nicht ohne Erika und ich will, dass es geht. Und dann verfasst sie nochmal einen Plan und reist zur Erika nach New York.
Also nach dem Krieg dann, als das Erika schon, oder ist es...
Das ist zu Beginn des Krieges eigentlich.
Okay, aber also nach diesen Zürcher Ereignissen.
Nach den Zürcher, also Pfeffermühle ist ungefähr 1934. So, ja. Jetzt springen wir 4 Jahre. Mhm. So, weil es da nochmal eine wirklich intensive Begegnung zwischen Erika und Annemarie gibt. Das ist 1938, 39, eigentlich kurz vor Kriegsausbruch.
Ja, und das ist auch der Anschluss Österreichs, wo dann wirklich nochmal viele emigriert sind. Wie auch dieser Rieser vom Schauspielhaus.
Genau, und dort hat eben Annemarie Flüchtenden finanziell geholfen, in Wien damals, im Zuge der Annektierung. Das heißt. Auf jeden Fall. Annemarie geht mit einem neuen Plan zu Erika, die mittlerweile schon mit ihrer Familie in den USA ist, und sagt, pass auf, ich brauche dich jetzt weder mehr, um von meiner Mutter wegzukommen, weil die hat ja sowieso den Kontakt abgebrochen. Ich brauche dich auch nicht mehr, um das Morphium zu überwinden. Ich brauche dich auch nicht mehr, um Sils, also das Haus im Engadin, zu gründen, sondern ich will jetzt einfach für dich eine zuverlässige Freundin sein und kein Sorgenkind mehr. So, mit dieser Message, mit diesem Plan reist sie zu Erika. Und hört Erika dann noch einmal bei einer Lecture-Performance in New York und ist wieder, genau wie am Anfang, als Erika in der Uni in Zürich spricht, so vor den Studenten, wieder vollkommen irgendwie von dieser...
Aufs Neue einfach
vollkommen fasziniert. Und ein paar Tage später wird Thomas Mann 65, dann reist Annemarie zu diesem Geburtstag und das kommt zur letzten Begegnung und Erika wirkt sie einfach ab, lässt sie eiskalt abblitzen, eiskalt. Und dann stürzt Annemarie derart ab in New York, dass sie fast eine Freundin erwürgt im Wahn, dass sie irgendwann nackt durch die Straßen von New York rennt und in die Psychiatrie eingeliefert wird. Dann kommt der Anruf, dass ihr Vater Alfred, eigentlich der Mann, der Mensch, der immer zu ihr gestanden ist, verstorben ist und so. Und für Annemarie geht alles den Bach runter. Dann greift ihr älterer Bruder, auch Alfred Schwarzenbach Junior, ein und holt die da aus dem Schlamassel. Und jetzt passiert was eigentlich für Annemarie Tolles. Also muss man sagen, und das fände ich, es wäre wahrscheinlich so wie der Schluss des Filmes, unseres Filmes. Annemarie, wir würden wahrscheinlich einen Zeitsprung sogar machen. Annemarie beschließt, okay, ich habe die Mutter nicht mehr, ich habe die Erika nicht mehr. Es ist jetzt wirklich de facto, sie hat es realisiert, nicht nur im Kopf, auch emotional. Sie reist jetzt nach Afrika und ist 2 Jahre in Afrika, weg von allem, was ihr früheres Leben anging. Und irgendwie findet sie da zu sich. Sie fängt wieder an zu schreiben. Sie kommt von den Drogen los, sie findet eine gewisse Form von innerer Ruhe und verliert einen Teil ihrer wahnsinnigen Ängste, die sie so gequält haben. Und nach ihren 2 Jahren Afrika ist fast so ein bisschen klischeehaft.
Also sie emanzipiert sich von dem, was sie selber so krank macht und zerstört.
Genau, und das in Afrika, ich finde das ein bisschen so das Klischee, aber gut. Und dann kommt sie ins Engadin, geht in ihr Haus, also zieht in dieses Haus. Und
zu sich kommt
und eigentlich geht es ihr gut. Und dann steigt sie auf ein Fahrrad, es ist Herbst, nasses Laub liegt auf der Straße und sie fährt da fröhlich irgendwie diese Straße lang. Dann plötzlich kommt das Fahrrad so ein bisschen ins Schlingern. Sie bremst, verliert die Kontrolle, stürzt und knallt irgendwie mit der Schläfe auf eine Bordsteinkante und es bleibt bewusstlos am Boden liegen. Dann wird sie nach Bocken gebracht, lebt dort noch 5 Tage im Delirium nahezu. Natürlich wieder unter der Obhut der Mutter, ironischerweise, bis sie dann stirbt. Mit nur, das ist 1942, mit nur 34 Jahren.
Live fast and die young.
Genau.
Also es ist...
Und vielleicht noch ergänzen, ne? Der Konflikt zwischen der Mutter und der Erika ist dann noch nicht fertig. Die Mutter, das Erste, was die Mutter macht, als diese Tochter tot ist, Die reist in das Haus nach Sils, holt alle Briefe von Erika, schmeißt die alle ins Feuer. Weil sie will einfach diese Verbindung nicht. Und sie will nach wie vor bestimmen, welches Bild von Annemarie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Sie fotografiert sie doch auch noch als Leichnam,
genau,
oder?
Ja. Und sie drapiert sie und fotografiert sie noch.
Also wenn man so will, hat René gewonnen. Ja. Ihr gehört dann die Tochter, die Verstorbene. Sie bestimmt darüber, wie sie aussieht nach außen.
Genau. Und das Letzte, und das finde ich dann auch traurig, das Letzte, was Erika von Annemarie quasi mitbekommt, ist, ich habe ja schon erwähnt, dass sie jetzt als Sekretärin ihres Vaters arbeitet, oder? Sie ist bei buchhalterischen Arbeiten zugange und sieht, dass da ein Zahlungseingang von 10.000 Franken aus dem Nachlass von Annemarie Schwarzenbach eingegangen ist.
Das heißt, noch aus dem Totenbett sozusagen finanziert sie die von ihr so geliebte Erika Mann.
Genau. Weil sie weiß, sie braucht immer Geld.
Also eine sehr traurige Geschichte. Und dann stelle ich mir vor, und das fände ich jetzt für uns fast das Wichtigste, wenn die Pfeffermühle, das Kabarett nach Zürich kommt und Annemarie hat den Ort organisiert und das Geld auf den Tisch gelegt, damit das stattfinden kann. Und da findet die erste Vorstellung statt, dieses Kabarets. Das würde ich mir gerne vorstellen, wie das dann aussieht, so ein Abend. Weil für mich hat das auch in der Stadtgeschichte von Zürich einen Vorläufer. Das ist doch wie das Cabaret Voltaire im Ersten Weltkrieg, oder? Ja, draußen ja, tobt Krieg und die machen Kabarett. Ja. Und weil Emigranten ja nicht politisch sich beschäftigen dürfen, ja, muss das Kabarett so verschlüsselt sein, dass die politischen Botschaften nicht direkt ausgesprochen, ja, werden. Und da ist also dieser Eröffnungsabend, sage ich mal, 33, ja. Und es findet statt im Hirschen, am Hirschenplatz in Zürich. Und da ist die Giese und da ist die Erika und da ist sicher auch der Klaus besoffen irgendwo dabei. Und das kann man ja rekonstruieren, wie die Therese Giese ist offenbar mit so einer strohblonden Perücke und einem rosa Kleid, steht sie auf der Bühne und isst die Dummheit. Weil die durften nicht Hitler sagen und durften nicht Faschismus sagen, aber sie durften Dummheit sagen. Und dann singt sie ein Lied als die Dummheit, wie gut sie ankommt in dieser Zeit und so. Und dann ist da Erika Mann im Clown-Kostüm, die Conférencière gibt, diese Veranstaltung. Wenn du dann im Abspann, sag ich mal, nochmal Therese Giese hörst, wie sie das Lied von der Dummheit singt oder wie Erika Mann hatte auch so eine Paradenummer. Erika Mann hat das Lied von der Lüge gesungen, wo sie auch natürlich eine politische Satire draus gemacht hat, dass wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wer immer lügt, dem wird man glauben. Das ist ja ein Spruch, der einfach wahnsinnig gut in die heutige Zeit passt. Aber was mich besonders interessiert, ist, dass man eben anhand dieser Geschichte, die eine starke Emotionalität hat, mit dieser, entlang dieser Annemarie Schwarzenbach, dass man eben dieses Zeitpanorama, diese Frontlinie des Nazitums und des Antifaschismus in Zürich absolut aktualisieren und zeigen kann.
Ja, extrem.
Ich finde, es müsste längst einen Film geben, in dem man Hakenkreuze in Zürich sieht, weil das einfach so war.
Ja, weil es so war und gleichzeitig, und das wäre, glaube ich, die Ambivalenz innerhalb dieses Films, weil das muss man, glaube ich, auch, um das historisch noch ein bisschen richtig zu stellen, also Annemarie, habe ich vorhin schon gesagt, ist antifaschistisch unterwegs gewesen, nicht in der Konsequenz wie Erika. So, und Erika schießt da auch ein bisschen übers Ziel hinaus, Annemarie immer quasi in diesen Familienclan wieder zurück zu katapultieren. Sie kann sie da auch mit ihrer Wahrnehmung nicht rauslösen. Und auch die René Wille Schwarzenbach ist, nachdem der Röhmputsch stattgefunden hat in Deutschland, ziemlich schockiert von dem, wie Hitler tatsächlich funktioniert. Das hat sie nicht geahnt. Und das distanziert sie auch wieder ein Stück weit. Also es ist nicht ganz so, dass sie jetzt einfach der super krasse Nazi war, sondern sie war auf jeden Fall am Anfang, als die Bewegung so richtig Fahrt aufgenommen hat, eine Anhängerin und eine Unterstützerin. Aber der Röhmputsch war eine Zäsur für sie in ihrem Verhältnis zu Nazi-Deutschland.
Ja, und sogar Ulrich Wille Junior, der ein begeisterter Hitler-Fan war, war gegen die Vernichtung der Juden. Das fand er übertrieben.
Ja.
Das hatte dem Rudolf Hess, der der Urantisemit ist, in der Bande auch gesagt. So.
Ja, aber es würde mich in dem Film eben schon auch interessieren, also die Figuren sind ambivalent, aber die Wahrnehmung der Einzelnen ist häufig sehr schwarz-weiß.
Ja.
So. Und ich finde auch, und ich finde, das wäre mir noch eine wichtige Nuance zu Erika. Also Erika hat ja auch ein großes Problem. Erika kann ja ihre Gefühle nicht richtig zeigen. Ne? Also so, die ist einfach wie eine Getriebene unterwegs, die ganze Zeit unterwegs. Aber so richtig, was so richtig in ihr losgeht, sie ist echt wie immer Schauspielerin.
Und auch Klaus, hast du ja vorher schon erwähnt, ist eigentlich eine interessante Nebenfigur, weil eigentlich immer sehr wohlgesonnen und empathisch zu Annemarie, aber natürlich selber auch unglücklich und eben auch, glaube ich, schwerst alkoholabhängig. Und der ist in der Zeit, das ist ja auch noch eine interessante Nebengeschichte, ja. Erika Mann war ja schon verheiratet ja. mit Gustav Gründgens, ja. dem Starschauspieler, ja. von dem sie sich aber 29, also im Jahr, als ihr Vater auch den Nobelpreis gekriegt hat, hat scheiden lassen.
Kurz bevor sie Annemarie
Kurz bevor sie Annemarie, also sie war damals die Ex-Frau von Gründgens. Ja. Und Klaus Mann hat ja in seinem Roman Mephisto, an dem er in der Zeit gearbeitet hat, hat ja die weitere Karriere von Gründgens beobachtet und beschrieben, der ja als Protégé von Hermann Göring Karriere in Nazi-Deutschland gemacht hat. Ja. Also es ist noch so eine Side-Story in diesem Schauspielermilieu.
Aber das finde ich wichtig zu erwähnen, also auch für eine filmische Umsetzung ist der Klaus nicht unwichtig, weil der Klaus echt eine Spiegelung auch von Annemarie ist. Das ist auch das, was Erika an Annemarie auch ein bisschen bindet. Also am Anfang ist Erika so, weil das fragt man sich ja immer, ne, warum Erika eigentlich mit Annemarie noch was zu tun hat. Am Anfang ist sie fasziniert von diesem Wesen und dann triggert die Annemarie was bei Erika, weil die ähnlich funktioniert wie ihr Bruder Klaus. Die hat so ein bisschen dieses kindlich Verlorene, die verletzte Seele, dieses keine Füße auf dem Boden kriegen. So. Die sind beide so das krasse Gegenteil von Erika, Klaus und Annemarie, und einander eigentlich fast wie Spiegel.
Auf jeden Fall eine Geschichte, die alles hat, oder? Ja. Wir haben eine queere Szene, wir haben Schweizer Nazis, wir haben politischen Widerstand, Kabarett, große Gefühle, Drogenabstürze, Bohème und sogar tolle Schlitten, weil sowohl Erika als auch Annemarie waren ja begeisterte Autofahrerinnen. Also ich glaube...
Und Celebrities. Also man muss schon sagen, Thomas Mann ist schon ein Riesen-Celebrity.
Ja, auch die Kinder, die waren ja in den Medien groß. Also
It-Girls der damaligen Zeit.
Also eine Geschichte, die alles hat. Auch diese Geschichte werden wir in dieser Stunde nicht zu Ende entwickelt haben, sondern höchstens ein bisschen angerissen. Aber ich glaube... Das könnte eine tolle Sache werden.
Absolut.
Das war
Filmreif.
Geschichten, die Geschichte schrieben.
Ein Podcast von Einfach Zürich.